Irmgard Keun, Romanschriftstellerin und verbrannte Dichterin, Verfasserin scharfsinniger, ironischer Romane mit neuem Frauenbild, Stimme der kleinen Leute, Anwältin all derer, die am Rande des Lebens stehen, unbequeme, kritische Zeitgenossin und Antifaschistin, traf mit ihren zwei ersten Romanen Gilgi, eine von uns, und das kunstseidene Mädchen, den Nerv der Zeit in der späten Weimarer Republik auf dem Weg in den Faschismus. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden ihre Werke von den Nazis als dekadente Asphaltliteratur und somit als undeutsch diffamiert und verboten. Von den gehassten Frauen im neuen Staat war sie die meistgehasste. 1936 ging sie ins Exil nach Belgien und Holland, war Lebensgefährtin von Josef Roth, kehrte 1940 nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Holland mit falschen Papieren nach Deutschland zurück und lebte bis zum Ende des Krieges im Untergrund. Nach 1945 gelingen ihr mit Arbeiten für den Rundfunk wieder erste kleine Erfolge. 1950 erscheint ihr letzter Roman Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen. Hier spricht sie zum ersten Mal mit der Stimme eines Mannes und ihre Sprache ist deutlich härter geworden. Trotz allem findet sie keinen Anschluss mehr an den deutschen Literaturbetrieb und kann an die Erfolge von einst nicht mehr anknüpfen. Ihr zentrales Thema bleibt auch weiterhin der kritische Blick auf die Gegenwart. Diesmal der auf die schnell gewendete opportunistische Mentalität der Nachkriegsdeutschen. Sie kann und will nicht vergessen, findet sich nur schwer im Nachkriegsdeutschland zurecht, bleibt weiterhin streitbar und unbequem, unterzeichnet Appelle gegen die Wiederbewaffnung, lehnt das Bundesverdienstkreuz ab, schickt ihre einzige Tochter Martina nicht in die Schule. Ich will nicht, dass dieser Staat mein Kind erzieht. Pädagogen und Polizisten waren stets meine natürlichen Feinde. Mit dem Erscheinen ihres Romanes Nach Mitternacht, ihrer Abrechnung mit Nazi-Deutschland 1956 im Ostberliner Verlag der Nationen, wird sie in der DDR als antifaschistische Schriftstellerin abermals neu entdeckt. Mitte der 70er Jahre, wenige Jahre vor ihrem Tod, erlebt sie ein Comeback ihrer Bücher. 1981 erhält sie ihren ersten und einzigen Literaturpreis, den Marie-Louise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt. Unbeugsam und unbequem blieb sie bis zum Schluss. Irmgard Keun starb im Mai 1982 in ihrer Wohnung in Köln. Heute schaut sie als Sandsteinplastik vom dritten Stock des Rathausturmes neben Heinrich Böll als bedeutende Dichterin, große Tochter der Stadt und stetige Mahnerin gegen Faschismus auf Köln hinunter. Und jetzt verneigen wir uns vor der Keun, aber nicht zu lange. Und dann lesen wir sie. Am 6. Mai 1936 schreibt Irmgard Keun: Es mag dir pathetisch klingen, aber ich betrachte es als heilige Aufgabe, mitzuhelfen in meiner Art im Kampf gegen Nazitum, menschliche Sturheit, Schlappheit und Barbarei. So viele, die rausgegangen sind, sind lasch und zufrieden geworden, wenn sie nur ihr persönliches Auskommen hatten. Vergessen sind die Abertausende, die täglich, stündlich in den Konzentrationslagern zugrunde gehen. Vergessen sind die zu Tode Gequälten, deren Art zu denken einem vertraut war. Was in Deutschland geschieht, geht die ganze Menschheit an. Man darf da nicht bequem werden und die Augen schließen. Und Mitte Dezember 1938 in einem Brief aus Amsterdam: Der Antisemitismus, wird hier immer schlimmer. Und Immigrant sein bedeutet ungefähr dasselbe wie Taschendieb oder Einbrecher. Der belgische Justizminister hat jetzt auch eine greuliche Rede gegen Immigranten gehalten. Sei froh, dass du mit alledem nichts mehr zu tun hast. Hier kannst du dich den ganzen Ekelhaftigkeiten nicht entziehen. Und es ist sehr deprimierend. Du bist auch zu beneiden, dass dein Beruf nicht an eine Sprache gebunden ist. Ich komme nie von meiner Sprache los und das macht alles noch schlimmer. Ich habe nur so eine Abneigung gegen alles, was geneigt ist, das Nationalgefühl zu stärken, dieses dümmste und verderblichste aller Gefühle. Ich habe mich schon auf der Schule geschämt, wenn Deutschland, Deutschland über alles gesungen wurde. So ein widerwärtiges Lied. So fett zu sprechen, so fett zu denken, den ganzen Mund voll Lebertran, die mit ihrer aufdringlichen Vaterlandsliebe. Ich, Irmgard Keun, denke nicht daran, irgendetwas von der Position, die ich von zu Hause aus eingenommen habe, die mir im Blute liegt, und die ich am liebsten im Begriff »Mein Vater« einfange, in ihm abgebildet, gespiegelt sehe, aufzugeben. Mein Vater, das ist ein Synonym für das Anständige in der Welt, für Gerechtigkeit, für den rücksichtslosen Kampf gegen jedes Vorurteil, besonders gegen die Diskriminierung und Verfolgung der Juden. Jedes Verschweigen wiegt schwerer als der schwerste Koffer. An einem späten Nachmittag im Juni verließ ein D-Zug den Anhalter Bahnhof in Berlin. Der Zug fuhr nach Paris. In einem Abteil dritter Klasse saßen 7 Menschen, 4 männliche und 3 weibliche. Ein dicker, mondgesichtiger Herr, Bewohner eines Fensterplatzes, wischte sich mit einem großen weißen Tuch Schweiß von der Stirn, lächelte dazu freundlich und munter. Der Zug wird entgleisen. Ein junger Mann, er saß auf einem Eckplatz am Gang, hatte den unheilvoll klingenden Satz gesprochen, lächelnd und leise. Zwiesprache mit seinem Schutzengel schien der junge Mann zu halten und nicht zu hören, dass eine junge Frau plötzlich seufzte: Meinetwegen soll er entgleisen, Gott sei Dank. Die junge Frau saß am Fenster dem Mondgesichtigen gegenüber. Sie sah hübsch und etwas zerzaust aus und erschrocken über ihre eigenen Worte. »Sei ruhig, Tante«, murmelte sie und strich mit ihrer runden, hellen Hand flüchtig über den Arm eines älteren Fräuleins, das neben ihr saß. Die Tante war ruhig. Sie lächelte still und listig vor sich hin, als wisse sie manches, das andere nicht wussten. Neben dieser Tante saß ein großer, breitschultriger Mann von ungefähr 40 Jahren, teuer und geschmackvoll gekleidet. Er sah grimmig und etwas versoffen aus. Die verstörte junge Frau neigte sich über die Tante hinweg zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter, zaghaft und auch vertraulich. »Sei nicht böse, Karl.« »Mein Gott«, stöhnte neben ihm eine behäbige Frau und ließ ein Ei fallen, das rund und weiß zwischen die blank geputzten und arg geflickten schwarzen Schuhe eines alten, weißhaarigen Herrn rollte. Der junge Mann bückte sich, um das Ei aufzuheben, der magere, alte Herr wurde rot. »Sie sind an allem schuld«, sagte er zornig. »Ich habe es satt, in einem Irrenabteil zu fahren.« »Sie sind schuld, jawohl, Sie sind schuld!« »Ich?« Der junge Mann war grenzenlos erstaunt. »Wieso denn? Woran soll ich denn schuld sein? Sie haben gesagt, der Zug wird entgleisen. Das ist grober Unfug, das wissen Sie. Das muss bestraft werden. Das ist schlimmer als Unfug. Sie sind ein Verbrecher. Und Sie, junge Frau, Sie können ruhig wieder anfangen zu weinen. Was fällt Ihnen ein? Wenn Sie Kummer haben und lebensmüde sind, machen Sie das mit sich ab und wünschen Sie deswegen keine Massenkatastrophe herbei. Ich will in ein anderes Abteil, schrie die behäbige Frau, die das Ei verloren hatte. Ich bin nicht abergläubisch, ich kenne sowas nicht. Meine Schwester glaubt an Spinnen, aber manchmal geht sowas in Erfüllung. Ich will in ein anderes Abteil. Wofür denn das? Der dicke, mondgesichtige sprach mit rheinischem Tonfall. Regt euch nicht auf, Frau. Entgleist ist entgleist bei so einem Zug, ob ihr nur hier im Abteil sitzt oder woanders. Meine Frau hat es auch immer mit so abergläubischen Dinge. Ich halt da nichts von. Ich lass mich nicht jeck machen. Aber man könnte ja mal bei der nächsten Station aussteigen. Man sollte den Zugführer rufen, sagte der alte Herr und öffnete entschlossen die Tür des Abteils. Drei elegante Herren drängten sich durch den Gang. Einer von ihnen stieß den älteren Herrn an, sah auf. Ach, Herr Regierungsrat, wie geht es Ihnen? Hätte sie beinahe nicht erkannt. Prächtig sehen Sie aus. Ja, das Nichtstun kann schon eine ganz gute Sache sein. Möchte auch mal ausruhen. Wie geht es Ihnen? Armen Menschen geht es natürlich glänzend. Der muntere, elegante verabschiedete sich eilig und ohne Wärme. Alles Gute, vielleicht sehen wir uns später im Speisewagen. Der ältere Herr sah ihm einen Augenblick lang nach, kehrte dann mit scharfem Ruck in das Abteil zurück, setzte sich und schwieg vor sich hin. Er war reich gewesen, jetzt war er arm. Dafür waren andere jetzt reich. Dreckskerle, die er nicht ausstehen konnte. Das schlingerte da von der ersten Klasse zum Speisewagen. Er wischte ihn als Mitinsassen dieses Kleinbürgerabteils. Ekelhaft waren ihm diese Leute, ekelhaft diese Leute, die mit ihm fuhren. Alle Menschen waren ihm ekelhaft. Mochte der verrückte Bengel recht behalten mit seiner Prophezeiung, mochte der Zug entgleisen, ihm lag nichts an einem Leben ohne Geld. Und den munteren Herren im Speisewagen war ein kleiner Unfall nur zu gönnen. Wenn ihn der Schlag trifft, in diesem Alter und bei dieser Aufregung, dann ist es Ihre Schuld, rief die behäbige Frau dem jungen Mann zu. Mein Schwager, Seele, also dann werde ich jetzt den Zugführer holen. Der Mann Karl stand auf. »Lassen Sie doch«, rief der dicke Mondgesichtige, »wofür soll das denn gut sein? Wenn wir das Personal vom Zug jetzt nervös machen, entgleist der Zug vielleicht erst recht. Aber es ist eine Gemeinheit von Ihnen, junger Mann, die armen Frauen so aufzuregen.« Der dicke Mondgesichtige sah auf, er rieb sich die Hände, klapste die Behäbige auf die Schulter. »Wo fahrt ihr hin, Frau? Nach Köln?« »Lieber Gott noch, da müsst ihr mich aber besuchen kommen. Meine Frau wird sich freuen. Wir machen ein Böschen auf dem Dachgarten. In der Ehrenstraße wohne ich. Gleich in der Ehrenstraße, gleich am Hohenzollernring. Cornelius Seifert ist mein Name. Obst und Südfrüchte. Warte, ich geb Ihnen meine Geschäftskarte.« Für den Dicken war das Leben wieder leicht, heiter, problemlos. Der Anfang der Reise war etwas getrübt gewesen. Nun war es höchste Zeit, zum gemütlichen Teil überzugehen. Der dicke Mann erzählte laut und gut einen rheinischen Witz, erntete aber nur bei der behäbigen Frau einen leichten Lacherfolg. Die anderen Reisenden hockten teilnahmslos, trübselig auf ihren Plätzen. Auch sonst hatte der Dicke mit seiner Werbeaktion keinen Erfolg, außer bei dem Mann Karl. Dort allerdings einen großen und durchschlagenden. Karl trank ein Glas aus, seine grimmige Miene schwand, er ließ sich dankend noch einmal einschenken, prostete dem Dicken zu und wurde gesellig. »Prost, junge Frau, wie heißt ihr?« Die junge Frau schwieg. Sie war weich und blond und roch nach Lavendel. »Ich möchte etwas auf den Gang gehen«, sagte sie leise. Karl erlaubte es ihr. Die junge Frau lehnte sich an das Gangfenster. »Lenchen«, hatten die Eltern die junge Frau gerufen. Sie war 23 Jahre alt. Sie hätte gern so ein niedliches, kleines Kind gehabt und ein braves, ordentliches Leben. Gott mochte wissen, was aus ihr noch werden solle. Sie hätte nie Weihnachtsengel werden dürfen. Damals hatte sie geglaubt, eines Tages in den Himmel fliegen zu können. Lenchen seufzte und fühlte sich sehr alt geworden. Als Weihnachtsengel war sie über die Bühne des Konstanzer Stadttheaters geschwebt, gehalten von einem dünnen Draht. Es war schrecklich gewesen. Sie hatte Angst gehabt und Brechreiz, und im Zuschauerraum hatte ein kleiner Junge gerufen, sie fliegt ja gar nicht richtig, die hängt ja. Die Mutter brachte Lenchen zur Kölner Schauspielschule. Lenchen hatte so wenig Talent wie die 12 anderen Schüler und Schülerinnen, die mit ihr die Aufnahmeprüfung bestanden. Nach 2 Jahren Schauspielschule wurde Lenchen für kleine Rollen nach Hamburg engagiert. Ihr Leben bestand auch weiterhin aus Angst. Sie hatte Angst vor der fremden Stadt, Angst vor der Zimmerwirtin, Angst vor Kellnern im Restaurant, Angst vor dem Regisseur, Angst vor dem Publikum. Sie betete, dass man sie übersehen und nicht beschäftigen würde, während ihre jungen, ehrgeizigen Kolleginnen Gott den Teufel um das Gegenteil anflehten. Langsam gewöhnte sie sich daran, als Kammerzofe auf der Bühne einige Sätzchen zu zwitschern und im Weihnachtsmärchen als Engel im Walde verirrte Kinder zu segnen. Ein Jahr lang war sie in Hamburg, dann bekam sie ein Engagement nach Konstanz als jugendliche Sentimentale. Und dann war ihre Karriere zu Ende und ihr Leben war in Unordnung geraten. In Konstanz hatte Lenchen große Rollen spielen müssen. Der junge, ehrgeizige Regisseur, der mit ihr arbeiten musste, hätte sie gern in Stücke gehackt. Sie war eine schlechte Schauspielerin und verdarb ihm jede Inszenierung. Lenchen weinte nicht über schlechte Kritiken. Sie hätte gern gute Kritiken gehabt, um sie der Mutter schicken zu können. Für sich selber war sie nicht ehrgeizig. Lenchen gedachte des Sommers in Berlin. Ein Engagement hatte sie nicht gefunden. Mit der gleichfalls engagementlosen ehemaligen komischen Alten des Konstanzer Stadttheaters bewohnte sie ein armseliges Zimmerchen in der Friedrichstraße. Lenchen räumte das Zimmer auf und kochte für sich und die Alte auf ihrem Spirituskocher billiges Essen. Die komische Alte war im privaten Leben gar nicht komisch, sondern nur alt. Sie litt an Kopfschmerzen, an Magen und an der Galle und hatte kein Geld. Lenchen pflegte sie und sorgte für sie. Manchmal schickte die Mutter Lenchen Geld und schrieb, Lenchen solle sich ein schönes Kleid kaufen. Lenchen ernährte sich und die Alte von diesem Geld einen Monat lang. An den Tagen, an denen Lenchen Filmstatisterie machte, betete die Alte, dass ein Regisseur Lenchen entdecken und zum Star machen würde. Das Wunder geschah. Eigentlich war es nur ein halbes Wunder. Lenchen wurde auserwählt, in einem medizinischen Film eine Krankenschwester zu spielen. Der Film war ein populärwissenschaftlicher Film mit einer dürftig angedeuteten Handlung. Lenchens Rolle war keine Rolle. Einmal musste sie neben einem Krankenbett sitzen, einmal musste sie mit einem Fieberthermometer im Zimmer des Chefarztes erscheinen, einmal musste sie blutiges und eitriges Verbandszeug aus einem Krankenhauszimmer tragen. Zu sprechen hatte sie nichts. Talent brauchte sie nicht zu haben, sie hatte nichts zu tun, als ein gleichmäßig ernstes Gesicht zu machen. Und dann hatte sie Karl kennengelernt und seinetwegen würde ihr Leben im Zuchthaus enden. Lenchen seufzte so laut, dass sie sich selbst erschrocken aufhorchte. Sie saß ja im Zug Karl gegenüber, alle Reisenden sahen sie an. Sie durfte Karl jetzt nicht reizen. Er hatte Schnaps getrunken. Dann wurde er meistens böse. Ein Jahr war das jetzt her. Sie hatte Aufnahmen im städtischen Krankenhaus. Nach der Aufnahme stellte ein Dr. Karl Bornwasser sich Lenchen vor. Er begleitete sie später unaufgefordert auf ihrem Heimweg und befahl ihr, unterwegs mit ihm im Bräu am Potsdamer Platz zu gehen. Er fragte sie nach Namen, Alter und ihrem bisherigen Leben. Lenchen gab gehorsam Auskunft. Mitunter log sie. Er schien es zu merken. Es gibt keine anständigen Frauen mehr, sagte er. Lenchen wurde rot und unsicher. Am späten Abend erzählte Lenchen der komischen Alten von Karl Bornwasser, was sie von ihm erfahren hatte. »Hat der Herr Dr. Bornwasser noch nie Geld verdient?«, fragte die Alte. »Nein, ich weiß nicht«, antwortete Lenchen. Sie fand sich dumm und die Alte klug und diesen Bornwasser noch klüger. »Denk bitte nicht, dass ich ihn liebe«, sagte sie zu der Alten. »Er ist nur ein bedeutender Mensch. Du wirst ihn kennenlernen.« »Er ist auch ein wunderbarer Arzt«, sagte sie. »Er weiß mehr als alle Professoren der Welt. Er kennt die Professoren in allen Universitätsstädten. Die sind alle viel dümmer und wollen Ratschläge von ihm.« Das kranke Kind, mit dem ich jetzt filme, hat er fast gesund gemacht. Alle dachten, es stirbt und ich musste weinen. Jetzt ist es so gesund, dass es für den Film unbrauchbar ist. Ich muss nochmal gefilmt werden mit einem neuen, kranken Baby. Weißt du, er hat sich nie festlegen können. Er arbeitet über Gifte und an einer Diättheorie, die neu ist und alles umwirft. Der ist nicht der Mensch für eine Feld-, Wald- und Wiesenpraxis. Man muss das eben verstehen. Es ist kleinlich, wenn man's nicht versteht. Glaubst du, dass ich kleinlich bin? Er hält mich nicht für kleinlich. Ich halte ihn für einen Faulpelz, sagte die Alte. Er ist ein... Trinkt er? Gott, ja, er trinkt, aber er ist kein Trinker, deswegen... Wer trinkt, ist ein Trinker, sagte die Alte. Lenchen dachte nach. Ja, aber er trinkt doch nicht immer. In der Zeit, wo man nicht trinkt, ist er dann eben kein Trinker, sagte die Alte, ohne nachzudenken. Du bist ein Kind, Lenchen, du hast keine Ahnung von der Welt. Man nennt einen Menschen, der Alkohol trinkt, Trinker. Leute, die Wasser, Milch, Kaffee oder Tee trinken, sind keine Trinker. Sie sind Esser. Sie essen mal hier und mal da eine Flüssigkeit. Sie essen ein Getränk, verstehst du? Und der Trinker trinkt eben. Er mag nicht essen, er mag immer nur trinken. Ehe noch 3 Monate vergangen waren, gab es keine komische Alte mehr in dem kleinen Zimmer. Sie war zu ihrer Stiefschwester nach Anklam gezogen, vertrieben durch Karl Bornwasser. Der wohnte jetzt in dem Zimmer neben Lenchen, spielte tagsüber Geige, störte nachts mitunter die Nachbarschaft durch Wutanfälle, blieb die Miete schuldig und war der Wirtin ein Ärgernis. Lenchen schlief mit ihm, kochte ihm Essen und stickte Sofakissen, weil Karl Bornwasser das so wollte. Im Frühjahr geschah das mit den 9.000 Mark. Karl bekam 9.000 Mark. Karl hatte einen 70-jährigen Onkel in Berlin, einen Bruder seiner Mutter. Karl hatte magere Zeiten hinter sich, als er plötzlich von dem Onkel 9.000 Mark bekam. Der Onkel hatte die 9.000 Mark mit einem Los der preußischen Klassenlotterie gewonnen. Karl sollte von dem Geld für sich und Lenchen eine Existenz aufbauen. Lenchen erfuhr durch Karl, dass Deutschland eine politische Auffassung habe, verschieden von der politischen Auffassung anderer Länder. Lenchen hatte bisher geglaubt, dass Grenzen die Länder trennten und Sprache sie voneinander schied. Und sie hatte geglaubt, dass im Übrigen überall der gleiche Gott, die gleichen Gesetze, die gleichen Verbote, die gleichen Begreiflichkeiten und Unbegreiflichkeiten herrschten. Nun ließ sie sich von Karl überzeugen, dass man in anderen Ländern heiterer und angenehmer leben könne. Karl wollte, dass Lenchen sofort mit ihm in die Schweiz führe. Um Karl von ihrer Liebe zu überzeugen, erbot Lenchen sich, die 9000 Mark über die Grenze zu schaffen. Bei ihr würde man das Geld nicht vermuten. Tante Camilla war die Geißel von Lenchens Familie. Lenchens Familie war zahlreich, ihr Vater hatte 12 Geschwister, ihre Mutter 9. Der größte Teil der Verwandten lebte im Rheinland, aber es gab auch Verwandte in Potsdam, in München, in Paris und Buenos Aires. Tante Camilla war die einzige unverheiratet gebliebene Schwester von Lenchens Vater. Sie war 50 Jahre alt, seit Jahrzehnten lebte sie von Unterstützungen der Familie. Seit Jahrzehnten gilt Tante Camilla in der Familie als wunderlich und nicht ganz normal. Vor ein paar Jahren war sie nach einem Anfall von Verfolgungswahn sogar vorübergehend in einer Anstalt interniert gewesen. Unangemeldet, unerwartet, schwarz und verschleiert tauchte sie abwechselnd bei Verwandten in München, Potsdam, Paris, Köln oder Godesberg auf, um Tage, Wochen oder gar Monate zu bleiben. Früher war Tante Camilla ihren Verwandten ein schwieriger Gast gewesen, den man mehr oder weniger ergeben hinnahm. Jetzt in der Blüte der Rassen- und Vererbungstheorie war Tante Camilla etwas besonders Peinliches, nämlich eine Erbmasse. Ein jüdischer Großvater wäre für die gesamte Familie vernichtend gewesen. Eine verrückte Tante war auch nicht angenehm. Für Tante Camilla ergaben sich materielle Vorteile. Früher hatte man ihr sofort bereitwillig Reisegeld zur Verfügung gestellt, wenn sie eine leise Neigung zeigte, abzureisen, um den nächsten Verwandten heimzusuchen. Jetzt ließ man sich mitunter hinreißen, ihr das Reisegeld in die Hand zu drücken. Sie nahm es und reiste doch nicht. Und darin war sie auffallend normal. Geld, das sie einmal hatte, gab sie nicht wieder her. Und da sie in der letzten Zeit gelernt hatte, dass man bereit war, ihr mehrfach Reisegeld zu geben, fuhr sie nicht ab, ehe man ihr dreimal Reisegeld gegeben hatte. Als Karl die 9000 Mark bekam, war Tante Camilla bei Lenchens Verwandten in Potsdam zu Besuch. Lenchen traf den Onkel und erfuhr, dass Tante Camilla für die in Deutschland lebende Familie nicht mehr erträglich sei. Und er bat Lenchen, Tante Camilla nach Paris zu bringen, zu Tante Bianca, die in Paris sorglos und glücklich verheiratet lebte. Lenchen sah in diesem Angebot des Onkels eine Lösung aus den drängendsten Schwierigkeiten. Sie würde Karls Geld über die Grenze nehmen, dann würde er gut zu ihr sein und an ihre Liebe glauben müssen. Karl sah zuerst keinen Vorteil in dieser Pariser Reise. Er hielt es für ein schwieriges Unternehmen, mit 9000 Mark und einer Geisteskranken über die Grenze zu reisen. Eines Nachmittags veranlasste Lenchen Karl, mit ihr nach Potsdam zu fahren. Sie stellte ihn den Verwandten als bedeutenden Arzt vor, der vielleicht auf Tante Camilla Einfluss nehmen könne. Karl brauchte überhaupt keinen Einfluss zu nehmen. Er hatte Einfluss von dem Augenblick an, da Tante Camilla ihn sah. Sie war zutraulich, heiter und mitteilsam und bereit, ihm zu folgen, wohin er wolle. Lenchen bewunderte Karl, die Potsdamer Familie bewunderte Karl und Karl selbst hatte Freude an sich. Wie die meisten Männer fühlte er sich geschmeichelt, wenn Katzen, Hunde und kleine Kinder ihm entgegenliefen. Gleicherweise rührte und schmeichelte ihn auch das Zutrauen der Irren. Außerdem buchte er die erfolgreiche Art, mit der Armen umzugehen, als medizinische Fähigkeit, die er sich umso höher anrechnete, als er gar kein Psychiater war. Und 3 Tage nach Karls Besuch in Potsdam reisten Karl, Lenchen und die Tante mit dem Nachmittagszug nach Paris. Wochenlang, Tage, Nächte lang hatten Karl und Lenchen überlegt, wie man die 9000 Mark am besten über die Grenze bringen könne. Schließlich hatten sie sich entschieden, das Geld in eine Thermosflasche zu stecken, in die Thermosflasche Kaffee zu füllen und sie an der Grenze ruhig auf dem Klapptischchen stehen zu lassen. Die Thermosflasche mit dem Geld trug sie in ihrer Reisetasche, die Reisetasche hing ihr am Arm. Sie hing ihr auch am Arm, als sie Tante Camilla auf der Toilette begleitete. Tante Camilla hatte, wie immer, das panzerartige, mit schwarzem Strickstoff umkleidete Gebilde an. Es war in der Taille zusammengebunden und stand oben im Nacken eine halbe Handbreit weit ab. Auf dem Klosett hatte Lenchen in rascher Eile die Flasche hervorgekramt, sie ausgeleert, die 9000 Markscheine rausgeklaubt, zusammengeknüllt und sie der Tante hinten in den Panzer gesteckt. Da saß die Tante nun im Zug, ahnungslos als lebende Sparkasse. »Fräulein, wie können Sie nur so nervös sein?« sagte die behäbige Frau in milde strafendem Ton. »Sowas ist eine nervöse Angelegenheit, also mein Neffe von mir, also der Neffe, dem ging das auch so, aber der war geistig überanstrengt. Lange Zeit war er bei einem Schriftsteller, der Romane diktiert hat. Gott, wie heißt er denn noch? Sehr bekannter Schriftsteller. Sie kennen ihn sicher auch. Wie heißt er denn? Also, mir ist doch jetzt wirklich der Name entfallen. Also, der ist in den mittleren Jahren, hat so ein schmales Gesicht mit einer Brille und hat zuletzt sehr wenig verdient. Es ist ja überhaupt ein Elend mit den geistigen Berufen heutzutage. Also ich kann Ihnen nur den Rat geben, Buttermilch zu trinken, Fräulein. Es stärkt das Nervensystem. Mein Neffe ist vollkommen geheilt worden durch Buttermilch. Ja, ja. Buttermilch ist gesund, sagte die Tante Camilla, plötzlich fröhlich. Ihr Gemahl scheint ja recht lange fortzubleiben, sagte die behäbige Frau zu Lenchen. Er ist nicht mein Mann, sagte Lenchen. Die behäbige Frau nickte zufrieden. Hätte ich mir denken können, Fräulein. Sie sind ja noch viel zu jung, um verheiratet zu sein. Ich werde ein neues Leben anfangen, dachte Lenchen. Sie wurde ruhig und heiter, obwohl sie nicht ahnte, welcher Art das neu zu beginnende Leben sein sollte. Neues Leben hieß vor allem kein altes Leben mehr haben. Man zieht das alte Leben aus, wie man Schuhe auszieht, die drücken, und alles ist gut. Man ist ohne Qual und ohne Makel, Gewesenes gilt nicht mehr. Der Himmel weint auf meinem Gesicht. Lenchen seufzte. Sie hatte eine große Sehnsucht und wusste nicht, wonach. Im Speisewagen führten Karl und der dicke Früchtehändler ein fröhliches, raues Männerleben. »Alles zum Fenster rausschmeißen!« jubelte der Früchtehändler. »Alles, mein Gott, alles zum Fenster rausschmeißen, sag ich immer!« Er stöhnte, sein Gesicht wurde schlaff und grau. Der Mantel der Trunkenheit fiel von ihm ab. Nackt, nüchtern und frierend saß er da. »Mein Gott«, sagte er plötzlich, »ich hab das getan. Ich hab sie aus dem Fenster geworfen. Mein Leben ist zerstört. Ich hab sie aus dem Fenster geworfen.« »Kaffee«, rief Karl. »Sie werden jetzt einen Kaffee trinken«, rief der Mann Karl. »Es nützt doch nichts, Herr Doktor, ich habe es getan. Ihnen als Arzt kann ich es ja erzählen«, sagte er zu Karl. Karl nickte und der Früchtehändler erzählte, leise, fast flüsternd. Auf der Tauentzienstraße hatte er ein Mädchen hartnäckig darauf bestanden, ihn mitzunehmen. Weniger aus Lust, denn aus mangelnder Widerstandskraft war er mitgegangen. Er besann sich dunkel irgendwo auf einem Bettrand gesessen und Brechreiz gehabt zu haben. Das Mädchen wollte Geld von ihm, er gab ihr Geld. Er wollte gehen, aber sie hielt ihn zurück. Sie wollte wieder Geld und er gab ihr wieder welches. Wahrscheinlich war es nicht genug, begann laut und kreischend sie zu sprechen. Der Früchtehändler fühlte sich glühend heiß werden vor Zorn. Er wollte ihr noch mehr Geld geben, sie sollte ihn rauslassen. Er wollte sie schlagen, so ein armes Luder, aber er hatte sich doch noch nie an einer Frau vergriffen. Ja, und dann hatte er sie genommen und sie aus dem Fenster geworfen und ruhig das Haus verlassen. Er muss noch in irgendeiner Wirtschaft gewesen sein. Genau erinnert er sich nicht mehr. Auch nicht, wie er in das Hotel gekommen ist. Wahrscheinlich hatte er einen ekligen Traum gehabt. Er hatte oft eklige Träume. Und nun war ihm das Entsetzliche eingefallen. Deutlich sah er Bilder, das magere Gesicht des Straßenmädchens, ihren roten, verwischten Mund. Sein Leben war zerstört. Die Polizei würde ihn finden. Die Polizei kommt allen auf die Spur. Herr Doktor, um Gottes Willen, Sie verraten mich doch nicht. Herr Doktor, verlassen Sie mich nicht, helfen Sie mir. Der Mann umklammerte Karls Hand. Karl beruhigte ihn, Lenchen gab ihr Ehrenwort zu schweigen. Fast fühlte sie Erleichterung, dass da ein anderer mit Ängsten saß, die schwerer waren als ihre eigenen. Dass man ihn finden würde, war nicht sicher, aber möglich. Der Dicke nickte, ließ eine große runde Träne über seine linke Backe rollen und trank, gehorsam Karls Befehl, einen doppelten Bohnenkamp. Wir müssen jetzt überlegen und dürfen nicht die Nerven verlieren. Die Folgen könnten peinlich sein, meinte Karl. Es könnte auf Totschlag plädiert werden. Mildernde Umstände allerdings dürften ihm gewiss sein. Wir werden in Hannover alle Berliner Zeitungen kaufen. Vielleicht steht was drin, sagte Karl. Der dicke Mann lächelte dankbar. Dieser neue Freund, dachte er für sich, handelte für ihn, nahm ihm die Verantwortung ab. Lenchen eilte durch die Gänge, so schnell es ging. Sie hatte plötzlich Angst um Tante Camilla bekommen. Jetzt, wo sie allein war, begann die Erzählung des Früchtehändlers ihr Furcht zu machen. Ihr schien sicher, dass er nicht geträumt hatte. Plötzlich schien Lenchen sicher, dass es ihr bestimmt war, in Paris aus dem Fenster geworfen zu werden. Aber sie hatte doch ein neues Leben begonnen. Lenchen kam nicht dazu, über ihre trübe, schicksalhafte Bestimmung weiter nachzudenken. Sie sah Tante Camilla. Tante Camilla stand vor einer Zugtüre neben der Toilette und hielt ihre Hand aus dem geöffneten Fenster. Der Zug fuhr neben einer Landstraße, Kinder auf einem Bauernwagen winkten, ein Radfahrer winkte mit einem bunten Tuch. Tante Camilla winkte fröhlich mit einem 1000-Markschein zurück. »Er soll trocknen«, sagte sie und drehte sich Lenchen zu und hielt den Arm weiter aus dem Fenster. Hinter Tante Camilla stand der junge Mann. »Ich hab auf ihre Tante aufgepasst«, sagte er zu Lenchen. »Sie ging zur Toilette und blieb so lange fort, dass ich unruhig wurde.« Lenchen hatte das Gefühl, statt Gehirn Haferschleim im Kopf zu haben. »Steck das Geld ein, Tante«, flehte sie. »Es fliegt dir fort, Tante.« »Wo ist das andere Geld, Tante? Du hast doch noch mehr.« gib es mir, Tante. Tante, hör mich doch an, Tante. Wenn der Schaffner kommt, nimmt er das Geld fort. Er darf es nicht sehen, verstehst du? Nicht sehen, murmelte Tante Camilla, nicht sehen. Tante Camilla lächelte abweisend und ein wenig mitleidig. Sie hielt sich den entfalteten 1000-Markschein vor den Mund und blies ihn an. Tante Camilla begann plötzlich in rasender Eile zu sprechen. Die Worte schnurrten aus ihrem Mund. Geboren auf dem Klosett. Alles selbstgeborenes Geld, noch feucht. Auch die Sonnenanbeter, auch die Zwerge. Verstehen Sie, es geht um die Erbschaft. Die Unterwelt weiß das. Das Wappen mit der Schlange kommt überall vor. Ungeheure Grausamkeiten, Herr Doktor, auch unter den Affenmenschen. Die Tante wurde immer erregter, Lenchen begann zu weinen. Auch der starre Blick und die Hypnose in Symphoniekonzerten, in der Philharmonie, strich ein Mann über seinen Bauch. Sie verstehen? Ja, sagte der junge Mann, ich verstehe. Immer erregter wurde die Tante Camilla. Ihr Blick wurde gequälter, ihre Stimme gehetzter. Ducken, ducken, hinter Koffern, ducken, in Kissingen, auf der Promenade, der Irrenwärter. Vollkommen unsittlich, der Mann. Und ich spiele Liszt. Auch die Musen sind nicht verschlossen. Karl erschien mit seinem Gefolge, dem Früchtehändler. Weinend sank Lenchens Karl an die Brust. Es ist schrecklich, Karl, sagte sie. Tante Camilla, ist sie verrückt? Karl, tu doch was. Karl tat was. Gnädiges Fräulein, sagte er zu Tante Camilla, möchten Sie etwas zu sich nehmen? Vielleicht eine Tasse Kaffee? Sekundenlang bekamen Tante Camillas Augen wieder Blick. Sie machte spitze Lippen. Vielleicht würde mir eine Tasse Kaffee gut tun, sagte sie. Hab keine Angst, ich gebe ihr ein Schlafmittel in den Kaffee. Karl strich Lenchen flüchtig übers Haar und führte Tante Camilla zum Speisewagen. Glauben Sie wirklich, dass der Zug entgleisen wird? Oder warum haben Sie das vorher gesagt? Fragte Lenchen den jungen Mann. Aus Unfug, sagte der junge Mann. Mir fiel plötzlich ein, ob ich Angst haben würde, das zu sagen. Und da habe ich es gesagt. Werden Sie lange in Paris bleiben? Fragte Lenchen den jungen Mann. Und warum fahren Sie hin? Ich war im Gefängnis, sagte der junge Mann. Lenchen trat einen Schritt zur Seite. Ja, ich war im Gefängnis, 3 Monate. Durch einen Zufall nur habe ich keine Bewährungsfrist bekommen. Aber es war gut so. Ich mache Ihnen kein Geständnis damit. Ich sage es Ihnen nur, weil ich kein Gepäck haben will. Jedes Verschweigen wiegt schwerer als der schwerste Koffer. Ja, sagte Lenchen, ja. Warum waren Sie im Gefängnis? Haben Sie etwas, ich meine, also eine Freundin von mir, die hatte einen Bekannten, einen Schriftsteller, der hat auch, also haben Sie was Politisches? Keine Spur, sagte der junge Mann. Ganz gemeiner Diebstahl. Es ist nett von Ihnen, dass Sie mir ein ehrenvolleres Delikt wünschen. Ich habe eine Brillantennadel gestohlen, regen Sie sich nicht auf, sagte er. Haben Sie keine Angst, ich tu's nicht wieder, es lohnt sich nicht. Man wartete. Der Zug stand so fest und ruhig. Der Wiesenkontrolle. Was haben Sie an Geld bei sich? Sehen Sie mir scharf ins Auge, befahl Tante Camilla. Haben Sie Devisen bei sich? Fragte der gleichgültige Strenge mit klangloser Stimme. Nur durch die Begattung mit Algen kann die Unterwelt ausgelöscht werden, sagte Tante Camilla. Haben Sie Devisen bei sich? Meine Devise ist die Menschheit, antwortete Tante Camilla. Der Zug fuhr, die Grenze war vorbei, man war nicht mehr in Deutschland. Tante Camilla wurde plötzlich unruhig. Sie verlangte, jemand solle mit ihr ins Abteil gehen und ihr die Koffer herunterheben und auf den Gang stellen. Aber wir sind doch noch gar nicht da. Noch 3 Stationen sind's bis Paris, sagte der junge Mann. So viel Last und Angst und Anstrengung wegen der läppischen paar Mark, sagte Karl. Und er erhob sich, um Tante Camilla ins Abteil zu führen. Tante Camilla ekelte ihn an. Er war schließlich kein Irrenwärter. Der Regierungsrat langweilte ihn und der Früchtehändler machte ihn nervös. Lenchen sah kleinbürgerlich aus und unelegant, widerlich. Der französische Kellner lächelte bereits über die lächerliche Gesellschaft, mit Recht. Der Zug hielt, Karl kam zurück. Die Tante ist ruhig, kein Grund zur Besorgnis. Sie will jetzt nur auf ihre Koffer aufpassen und sie wollte, dass ich dich sofort zu ihr schicke, Lenchen. Eine Apfelsine solltest du ihr mitbringen. Der Zug begann zu fahren. Lenchen schrie auf, streckte die Hand mit der Apfelsine nach dem Fenster. Alle sahen hinaus. Auf dem Bahnsteig stand Tante Camilla zwischen zwei großen Koffern und winkte. Ein Schaffner kam Karl und Lenchen entgegen, als sie durch den Gang eilten. Er sprach Deutsch. »Heißen Sie nicht Lenchen aus dem Speisewagen?« fragte er. »Ja, eine Dame mit zwei schweren Koffern sei ausgestiegen«, sagte der Schaffner, »eine berühmte Erfinderin im schwarzen Mantel. Und er solle bestellen, dass sie ihr Geld selber brauche und sich nichts fortnehmen lasse. Und sie würde in einen anderen Zug steigen und nach dem Süden fahren zu ihrer Erholung.« Der Schaffner betrachtete Lenchen und Karl kühn und etwas höhnisch, wie zwei Verbrecher, die er durchschaute. Seine ganze Teilnahme galt Tante Camilla, einer alten, gebrechlichen Frau, der man ihr Geld fortnehmen wolle. Sie saßen im Speisewagen und berieten, die Sonne schien so ekelhaft hell, 9.300 Mark waren ausgestiegen. »Wir wollen doch überlegen«, sagte der Früchtehändler. Man überlegte. Karl entschloss sich, auf der nächsten Station auszusteigen und zurückzufahren. Vielleicht traf er Tante Camilla noch und konnte sie zurückbringen. Lenchen hoffte nicht. Sie war überzeugt, dass man Tante Camilla nicht wiederfinden würde. Man bezahlte den Kellner im Speisewagen. Was blieb noch an Geld? Es langte, dass Karl an der nächsten Station aussteigen und eine Station zurückfahren konnte. Als Karl ausstieg, besaßen alle Zurückgebliebenen keinen Franc mehr. Sie saßen im Abteil ohne Karl und ohne Tante Camilla. Das Abteil war keine Wohnung mehr, es war fremd und ungastlich. »Schrecklich«, sagte der Regierungsrat und lehnte die spitzen Fingerkuppen seiner beiden Hände gegeneinander. »Schrecklich.« »Schrecklich«, sagte Lenchen, und der Regierungsrat nickte. »Ich werde nicht abgeholt«, sagte der Regierungsrat. »Ich werde auch nicht abgeholt«, sagte der Früchtehändler. »Ich auch nicht«, sagte Lenchen. »Ich werde heute oder morgen erwartet«, sagte der junge Mann, stolz und strahlend. »Abgeholt werde ich aber auch nicht, aber ich werde erwartet.« »Wir sind da«, sagte der junge Mann, und begann, Koffer aus dem Gepäcknetz zu heben. Zuerst seinen Koffer, dann Lenchens Koffer, dann andere Koffer. »Ich werde überhaupt nicht erwartet und abgeholt, erst recht nicht. Ich könnte grad so gut weiterfahren«, sagte der Früchtehändler und ließ schläfrig den Kopf sinken. Lenchen stand auf dem Bahnsteig, umbaut von Koffern. Sie sah den jungen Mann mit seinem leichten Pappkarton untergehen im Menschengewühl. Sie sah, dass er sich umdrehte und ihr winkte. Sie konnte nicht zurückwinken, ihre Hand war lahm. Lenchen konnte nicht weinen. Neben ihr stand der Regierungsrat. Sie schwankte und er legte seinen Arm um ihre Schultern. »Ich bin unglücklich«, sagte Lenchen. »Ich bin ein alter Mann«, sagte der Regierungsrat. »Ich möchte sterben«, sagte Lenchen. »Ach, Kind, Kind in ihrem Alter.« »Ich möchte sterben«, wiederholte Lenchen laut, denn der junge Mann mit dem Pappkarton war zurückgekommen. Lenchen fühlte ihr Herz zucken in freudigem Entsetzen. Und dann fand sie den jungen Mann kläglich aussehend. Der junge Mann fragte nach dem Früchtehändler. Man hatte den Früchtehändler im Zug vergessen. Der Zug war ausrangiert worden, es gab den Zug nicht mehr, es gab auch den Früchtehändler nicht mehr. »Soll ich Sie nach Hause bringen?«, fragte der junge Mann, und Lenchen nickte und ging mit. Sie mochte den jungen Mann nicht. Sie hatte den Regierungsrat lieber, aber der junge Mann wollte, dass sie mitging. Und sie sagte dem Regierungsrat das Haus ihrer Tante und bat ihn, auf Karl zu warten und mit ihm zu ihr zu kommen. »Mir bleibt nichts anderes übrig«, sagte der Regierungsrat und stand ernst, einsam, soldatisch und aufrecht. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich versprochen habe, zu warten. Und weil ich kein Geld habe, hätte er sagen können. Aber er sagte es nicht. Er sah die winkende Hand des Mädchens, das Lenchen gerufen wurde. Er erkannte ihr fernes, kleines Gesicht, das Tränen überflossen. Ja, Menschsein, das heißt was. Da gibt's kein Unterkriechen in Gesamtheit mehr. Da heißt's Alleinsein. Das muss man lernen. Mensch sein, Mensch zu sein, das muss man lernen. Zu wissen, dass ein Lachen 1000 Tränen kostet. Das muss man lernen. Zu wissen, dass eine Stunde Glück mit 1000 Stunden Weh bezahlt wird. Jedes Verschweigen wiegt schwerer als der schwerste Koffer. Machen wir kurz Pause.